Hello.
Hallo.
Hallo.
Is this Susanne?
Ja. Hallo Susanne. Hier ist Tom Steininger von Enlighten Next und Katrin Karnet. Und wir sind hier schon on air mit unserem Enlighten Next Webcast und wir freuen uns, dass es jetzt doch noch geklappt hat, dich aus Amerika zuzuschalten. Herzlich willkommen hier bei unserem deutschsprachigen Webcast von Enlighten Next. Wir freuen uns sehr, dich hier bei uns dabei zu haben.
Und ich freue mich, zu versuchen, auf Deutsch mich auszudrücken.
Vielen Dank. Ja, sehr schön. Es ist ja die Versuchung sehr groß, mit dir Englisch zu sprechen. Es dauert jetzt einen kleinen Moment manchmal für uns sicher auch.
Umzuschalten. Versuchen wir es alle.
Ja, aber ich glaube, das wird funktionieren und unsere Zuhörer werden es uns danken, wenn wir dieses Gespräch auch gut auf Deutsch hinkriegen.
Ich werde eine kleine technische Veränderung eben noch machen. Wir werden die Leitung so schalten, dass am ersten Teil nur Susanne, Tom und ich zu hören sein werden, sodass wir hier eine deutliche Qualität des Telefonats haben. Und später können wir auch wieder euch am Telefon dazu schalten für eure Kommentare und Fragen.
Darf ich noch fragen, wie lange wir hier zusammen sein werden?
Das wird jetzt noch 50 Minuten sein.
Nur damit ich auch eine Idee habe,
ja,
wie viel Tiefe ich hineingehen
ja
soll oder
ne,
nicht.
Wir werden jetzt einfach das Gespräch jetzt so noch ungefähr nach 20 Minuten, 30 Minuten so zu dritt hier führen und dann möchten wir das gerne aufmachen für Fragen, sodass wir alle mit dir einfach über deine Erwachsenentheorie hier sprechen können. Das heißt, zuerst ein Einführungsgespräch und dann offene Fragen.
Wunderbar.
Ja, Susanne, ich möchte dich kurz noch vorstellen. Wir haben dich in unserer E-Mail-Ankündigung schon vorgestellt, aber vielleicht noch ein paar Worte dazu. Und wir freuen uns auch noch mal sehr, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, denn du bist eine sehr beschäftigte Frau, sehr viel auf Reisen mit deiner Arbeit. Also Susanne ist Entwicklungspsychologin, hat an der Harvard-Universität studiert, ihre Dissertation über autonomes Ego-Development geschrieben. Und du bist auch, du hast auch eine Beratungs- und Coaching-Firma gegründet, bist Mitbegründerin des Integralen Instituts in Denver und Ehrenpräsidentin der Deutschen Integralen Akademie, was uns natürlich hier in Deutschland sehr freut.
Das neben vielen anderen Aktivitäten und auch neben mehreren Büchern, die du auch noch geschrieben hast.
Nur geschrieben, nicht selber geschrieben.
Ja.
Das steht immer noch in den Sternen, die freie Zeit, um zu schreiben, was ich alles gerne schreiben möchte.
Ich hätte gern einfach als Eröffnungsfrage, weil dein Spezialgebiet ist einfach Bewusstseinsentwicklung von Erwachsenen und hier hast du auch einen Schwerpunkt gelegt auf höhere Bewusstseinsentwicklung. Und das ist gerade im akademischen Milieu keine Selbstverständlichkeit, diese Frage zu stellen. Und soweit ich weiß, ist das ja auch nicht ohne Hindernisse vonstatten gegangen. Und ich wollte einfach mal so vorab fragen, wie kommt man denn dazu, die Frage nach höheren Bewusstseinsentwicklung von Erwachsenen in einen akademischen Kontext zu stellen?
Einfach aus Neugierde. Ich glaube, das ist eine meiner weitgehendsten Charakterzüge. Ich war schon von ganz klein her immer einfach sehr, sehr neugierig. Sachen interessierten mich, ich beobachtete und wollte dann herausfinden oder fragen, weswegen ist das so. Und in diesem Falle wurde trainiert als Testauswerterin, glaube ich, 1979. Und dann sehr bald hatte ich diese Profile vom Test, in denen Antworten standen, die weder theoretisch noch mit den dazu mal existierenden Manualen ausgewertet werden konnten. Man hätte sie als verrückt abtun müssen. die passen nirgendwo hinein. Und zu mir waren sie erleuchtend, mir wirklich besonders interessant. Und sie hatten das, der größte Unterschied war zwischen der Selbstdefinierung, die mit zunehmendem Wachsen immer klarer und feiner differenziert wird, und dann plötzlich eine Definition, die sagt, ich brauche mich gar nicht zu definieren. Das ist gar nicht, wo ich lebe. Mhm. Jede Sekunde ist neu. Und das schien mir, wie sagt man, meaningful.
Bedeutsam.
Bedeutsam und nicht verrückt. Und dann wollte ich natürlich mit ein paar, hat man nicht genug, um wissenschaftlich da umzugehen. Dann habe ich 15 Jahre lang die gesammelt. Die wenigen, die seltenen höheren Antworten oder Satzergänzungen gesammelt, um sie dann wirklich wissenschaftlich zu analysieren, in Kategorien, Stufen einzuteilen und das alles auch statistisch auszuwerten, was man schon muss, damit man eben nicht auch wieder selber einfach etwas erfindet, das man nur selber versteht und niemand anders nachfühlen kann.
Genau, und das macht ja auch deine Arbeit so bedeutsam und so spannend, weil es gibt ja in verschiedensten Bereichen Leute, die von höheren Bewusstseinsformen sprechen, aber die Arbeit, die du machst, ist streng wissenschaftlich und ist eine empirische Methode. Und vielleicht, du hast es ja auch ganz kurz angedeutet, indem du das Wort Ersatzergänzung mit reingebracht hast, dass du hier eine bestimmte wissenschaftliche Methode anwendest, die Rückschlüsse auf Bewusstseinsformen und auf die Entwicklung von Bewusstsein geben können. Und vielleicht, wenn du hier ein wenig ausführen magst, was für eine, mit welcher Methode du arbeitest, wie du zu dieser Methode gekommen bist und inwiefern diese Ersatzergänzungsmethode Aufschluss geben kann über menschliches Bewusstsein.
Gerne. Ihr wisst vielleicht, dass mein erstes Training war ja an der Universität von Zürich. Mhm. In Sprachen und Linguistik, und besonders, was mich damals schon interessierte, eben die Bedeutung von Wörtern, wie sich Wörter und Metaphern entwickeln über Zeit und wie sich die Bedeutungen ändern. Die Semantik basically, mhm, von den ganzen allen anderen Möglichkeiten. Und dann, als ich hier nach Amerika kam und zurück zur Schule ging, kam ich in Kontakt mit der Theorie von Jane Lovinger, mhm, die eben vor anderthalb Jahren gestorben ist, in hohem Alter, sie war über 90. Mhm. Und da war eine schöne Entwicklungstheorie, die total auf Sprache sich ausrichtet, weil wir nämlich finden, dass die Sprache eine der Türen, Tore ist, durch die man eben sehen kann, wie differenziert eine Person ist. Was für Unterschiede können sie tatsächlich benennen, mhm, weil was bewusst ist, was man hat, man und kann eben darüber sprechen, man kann es benennen. Und was nicht da ist, was noch nicht auf dem Radar der Bewusstseins erscheint, da hat man auch keine Wörter oder Ideen oder nichts damit, dass man damit umgehen kann. Somit ist der ganze Test darauf basiert, auf einer Textanalyse nach Struktur, wie kann die Person das beschreiben, was sie meint. Und es ist ein Satzergänzungstest, das heißt, viele von Ihnen kennen sicher den Rorschach. Mhm. Das ist ein visueller, sort of projektiver Test. Dieser Test ist ein verbaler projektiver Test. Das sind so kurze Sätzchen, eine Familie großziehen, ein guter Boss, ein guter Chef oder wenn ich kritisiert werde. Und dann kann die Testperson einfach den Satz fertig machen.
Verstehe.
Und das Schöne daran ist eben, dann ist das ihre Sinngebung, nicht jemand anderen. Das ist, mhm, uniquely, eigenartig für sie.
Einzigartig
für sie. Und dann schaut man, es gibt ganz kompliziertes Training und Manuale, wo alle diese Antworten bei Stufe und Kategorie aufgezeichnet sind, dann vergleicht man, da gibt es Regeln und am Schluss hat man eine Distribution. Es ist nie ein Center of Gravity, eine Nummer. Mhm. Es ist immer eine schöne, runde, statistische Verteilung.
Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das auch jetzt keine subjektive Beurteilung dieser sprachlichen Leistungen der Testpersonen, sondern es ist eine objektive Strukturanalyse
genau.
der sprachlichen Darstellung.
Genau.
Und das Spannende ist daran, dass das einfach wirklich dann auch eine Wissenschaftlichkeit ermöglicht, die mehr aussagt als ein intuitives Erfassen von höheren Bewusstseinsformen, sondern dass es wirklich auch belegbar ist, wenn ich das richtig verstehe, dass durch eine höhere Komplexität, die hier erfassbar wird und auch sprachlich dargestellt wird, Bewusstseinsstrukturen und die Entwicklung von Bewusstseinsstrukturen objektiv zeigbar sind. Kann man das so sagen?
Das darf man so sagen und weiterhin, dass es nämlich dann, dass das dann die höchste Stufe, dass es eben auch wieder eine Einfachheit nach der Komplexität gibt. Wo dann diese, das wie soll ich das sagen, the agitated, oft sind sehr späte Protokolle von die höheren Stufen, gerade bevor man eben die, wie sagt man, Witness.
Zeugen.
Zeugenstufe einnehmen kann, bevor man sich so weit vom Ego distanzieren kann, dass man es eben ruhig ihm zuschauen kann, wie es all das verrückte Zeug, das es ja eben immer macht. Das ständige Versuchen aus allen Eindrücken, die sowohl von innen wie von außen kommen, Sinn zu machen, eine Geschichte zu erzählen, die man verstehen kann und die einem auch sicher machen, nein, wie sagt man das Deutsch, die einem sicher fühlen lässt. Mhm. Das ist ja der ganze Witz. Jedenfalls nach meiner Idee des Ego ist eben, dass man eine schöne Geschichte erzählen kann, wo man sich sicher und permanent fühlen kann und die Furcht des Nichtseins damit in Schach halten kann.
Mhm. Das führt mich auch zum nächsten Fragenkomplex, und du hast den schon anfangs ein bisschen angeschnitten, indem du gesagt hast, dass diese Antworten, auf die du gestoßen bist innerhalb deiner wissenschaftlichen Arbeit in Boston, die in die herkömmlichen Kategorien nicht hineinpassen, die eigentlich mehr verrückt sind, für dich die eigentlich interessanten Antworten waren.
Genau. Und dass es nämlich eine Position gibt, in der man dann dieses Bedürfnis, Dinge festzuhalten, loslassen kann. Und eigentlich das Schöne und das Interessante und das Wichtigste findet im ständigen Wandel. Und diese Entdeckung, dass das so sein kann, ist schon eine, die wir, ich glaube, auch in östlichen Traditionen eben eher als eine späte Stufe an etwas Erstrebenswertes ansehen.
Wenn ich das richtig verstehe, sind das einfach Antworten, die eine gewisse gewonnene Sicherheit wieder loslassen können.
Ja, das Bedürfnis, sich definieren zu müssen, ständig zu wissen, wer bin ich denn? Viel, viel freifließender, man ist eben im Moment das, was man ist. Und man kann dann auch viel freier, weil da keine... wenn das Ego nicht mehr in der Zentrale steht, dann muss man sich auch, eben auch nicht mehr verteidigen gegen die Ängste. Das ist einfach eine Angst. Ist eine Angst, die ist so fleeting, wie sagt man das? Die geht vorbei wie Wolken, genauso wie etwas anderes.
Yeah.
Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Man muss dann das nicht so starr halten. Und dann merkt man das, wie das alles einfach momentan Erscheinungen sind und nicht wirklich etwas Beständiges.
Könnte man dann auch sagen, in der herkömmlichen Psychologie geht es ja sehr stark einfach um Egoentwicklung und Ego-Stärkung, dass das einfach jener Bereich ist, wo ein gefestigtes Ego anfängt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sich wieder zu verflüssigen, zu flüchtigen, ohne dass es eine Regression ist.
Es könnte natürlich beides sein, aber ich glaube in diesem Fall, so wie wir das erklären, ist es wirklich eine Weiterentwicklung, eine Entwicklung über das Feste selbst hinaus. So die, und das muss man ja, das ist ein ganz interessantes Thema, darüber, dass man ja nicht loslassen kann, was man nicht hat.
Ja.
Man muss ja ein gesundes, reifes Selbst haben, damit man es loslassen kann. Und wenn man das noch nicht hat, dann gibt es ja auch da viele Psychopathologien, indem man nämlich das Höhere, das Spirituelle, wie man das nennen will, dann braucht als eine Ausflucht aus dem täglichen Leben.
Genau.
Den Schwierigkeiten, ein Mensch zu sein.
Ja. Aber trotzdem ist es natürlich hier interessant, so die Unterscheidung zu setzen, weil ein entwickeltes Ego kann einerseits transzendiert werden, das ist das, was du ansprichst, aber andererseits kann es, und dafür gibt es ja genügende Beispiele, auch zusammenbrechen. Und davon sprichst du eben nicht. Aber wo sieht man hier den Unterschied? Weil ein Ego, das eben nicht mehr diese Festigkeit von Identität hat, sondern hier eine wieder flüssigere Umgangsform damit findet, inwiefern ist das eine Weiterentwicklung und nicht einfach eine Regression?
Da müsste ich mir das mehr überlegen. Ich habe ja ganz bewusst gewählt, die gesunde Entwicklung, und nicht nur, weil es zeitlich eigentlich neu war, in so die ganze Idee, dass man so lange studiert hat, alle Psychopathologien im Anfang des letzten Jahrhunderts bis Mitte, gab es ja nur Psychopathologie, und niemand wusste eigentlich, wie geht es denn, wenn sich die Sachen einigermaßen normal entwickeln, wenn da keine furchtbaren Traumas sind, sondern einfach so die normalen Enttäuschungen und Challenges,
Herausforderungen
des Lebens, die jeder ja hat. Das kann man ja gar nicht, das ist das Leben, das kann man nicht, wo es nicht schlimmer rauskommt, wo man die eben meistert. Wie schaut denn das an? Das war ja der ganze Impetus des neuen Feldes der Erwachsenenentwicklung. Dann wollen wir mal sehen, was eigentlich recht gehen kann. Und das habe ich, deswegen bin ich auch kein Experte, überhaupt nicht in Psychopathologien und was falsch gehen kann. Das müsste ich mir wirklich in dem Sinne, was ich weiß, was eine Psychopathologie ist, die durch alle Stufen gehen kann, ist natürlich Ego-Attachment, eine Überwertung des Ego, ein narzissistisches, eine narzissistische Haltung zu sich selber. Das kann auch an den höheren Stufen noch vorkommen.
Ja.
Das geht dann nicht unbedingt weg, es nimmt einfach eine andere Form ein. Sag vielleicht noch ein bisschen mehr about, kannst du mir das beschreiben, was du meinst mit dieser Auflösung?
Nein, mich hat nur interessiert, weil das, was du an spannenden Antworten gefunden hast, sind Antworten, die eben nicht an einer starken Ego-Identität anhaften. Sondern hier eine größere Freiheit entwickeln.
Ah, das kann ich noch etwas dazu beigeben. Das sind natürlich, das ist ein Satz aus 36. So, das war ein Satz zur Antwort I am, ich bin. Und dann normalerweise sagt man, ich bin 23, ich habe diese Schulen besucht und so weiter. Das wäre so eine durchschnittliche Antwort zu diesem Stimulus. Und hier war es eben ganz anders. Aber da waren noch 35 andere Antworten auch da. Und die liest man ja, das Ganze liest man ja als Gestalt.
Genau.
Viele von denen zeigten eben, dass diese Person tatsächlich einen gesicherten und gesunden Selbstsinn hatte. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, nicht daran anzuhängen.
Und du hast ja in dieser Untersuchung auch so verschiedene höhere Bewusstseinsstrukturen gefunden und du hast sie dann auch benannt und unterschieden und sprichst hier vom Pluralisten und vom Synthetiker und vom Synergisten und vom Unitarier. Mir ist schon ganz klar, dass man in so einem kurzen Webcast das nicht jetzt genau beschreiben kann. Aber wenn du einfach so eine Skizze zeichnen kannst, was du hier gefunden hast und wie sich diese Bewusstseinsstrukturen weiterentwickeln, wie diese verschiedenen Strukturen sich charakterisieren, von denen du hier sprichst, wenn das in ein paar Sätzen nur andeutbar ist, wäre das, glaube ich, für die Zuhörer sehr wertvoll.
Vielleicht kennt ihr die Ausdrücke konventionell und postkonventionell in der Entwicklung.
Ja.
So, das wäre der Übergang vom Konventionellen, der individualistisch, der pluralistisch, die erste, die kommt nachher. Und was wir da finden, ist zuerst eine Rejection,
eine Ablehnung
des sort of rationalen, wissenschaftlichen und eine neue Freude am Inneren, am Selbst, wie ich Sinn mache aus den Sachen. Und zum ersten Mal eine Möglichkeit, Fragen zu stellen über seine eigene so kulturelle, soziale Programmierung. Man wird sich bewusst, dass was ich eigentlich glaube, ist mir ja eindoktriniert worden von der Gesellschaft durch die Sprache. Und da kann ich anfangen zu fragen, was ist es denn, was ich damit meine, nicht was die Gesellschaft damit meint mit gewissen Ideen.
Das ist das Charakteristikum des Pluralisten, würdest du sagen.
Und auch die Freude jetzt am Anderssein der anderen.
Ah ja.
Deswegen. Und das hat dann mehr im Spiral Dynamics, wird das betont, während wir betonen beide, es gibt beide Versionen. Es gibt Leute, die wirklich aufs eigene Innere hineingehen und sich einfach daran freuen, es erforschen. Und es ist ihnen weniger wichtig, was andere denken. Sie finden das schön, dass andere auch ihre eigenen Wege, einzigartigen Wege haben, aber ihr Fokus ist auf sich selber. Genau. Und dann gibt es die wirklich fasziniert sind mit den anderen und eben dann hat man dieses wunderschöne Feingefühl für Diversity.
Unterschiedlichkeit.
Unterschiedlichkeiten anderen zuzuhören. Jede Stimme ist wichtig. Wir müssen allen zuhören, weil das alles wunderbar ist und dass der Fokus ist mehr aufs andere. Wir sehen oft beide Ausdrücke dieser Stufe. Und die totale Relativität, ich kann nie wissen, wer ich bin.
Genau. Nur hört natürlich die Entwicklung hier nicht auf und du hast dann auch eine nächste Stufe, die du auch die Stufe 5 nennst und der du auch einen Namen gegeben hast, also die autonome Stufe und den Synthetiker formuliert. Da entwickelt sich ja was weiter aus dieser individualistischen Stufe heraus.
Und jetzt haben wir die Möglichkeit, aus freiem Willen zu sagen, ja, das geht ja, das ist keine gute Position, diese konstante Fragerei, wo ich mal weiß, wer ich bin. Ich weiß nämlich, da gibt es überlagernde vielleicht Prinzipien. Und ich kann ein Zentrum in mir finden, das ich erkenne in mir selber, das mir eine Grundlage gibt, ein Core Self.
Ein Kern selbst.
Ein Kern, ja, Kern Self und ich selbst. Und ich kann auch ganze Systeme anschauen, untersuchen. Ich kann sehen, wie ich nicht alleine bin, aber mit anderen zusammen eben automatisch andere brauche, um aus dem Leben Sinn zu machen. Und das wird jetzt die normale Form des Verstehens. Nicht mehr individuell, ich mache das alles, aber zusammen machen wir das.
Das heißt,
ich brauche die anderen, um meinem Leben Sinn zu geben.
Also hier entdeckt man wieder Zusammenhänge. Während beim Individualismus der Schwerpunkt mehr bei der Unterschiedlichkeit ist, kommen hier wieder Zusammenhänge ins Spiel.
Genau, und dieses Muster von Differenzierung und Integration und Zusammenhänge geht ja durch die ganze Entwicklungstheorie hindurch. Dann gibt es noch wieder eine Differenzierung, ein Unterschiede sehen, und das ist der wie hast du ihn genannt auf Deutsch, die nächste Stufe, the construct aware.
Den Konstruktbewusst, den Synergisten.
Ja, da wird jetzt nicht nur entdeckt, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Jederzeit, wenn wir etwas anschauen, sieht das anders aus von dir, Tom, und von mir und von jeder Person, die das ansieht. Das war die Entdeckung des Individualisten, Pluralisten. Jetzt gehe ich noch eine Stufe tiefer in der Dekonstruktion von den scharfen Begrenzungen, die man zuerst so mühsam sich erworben hat durch die ganze konventionelle Entwicklung, indem man nämlich jetzt sich über die Mittel anfängt zu fragen. Zu fragen anfängt? Nein. Die Mittel nämlich vor allen Dingen, was ist das überhaupt, Sinngebung? Wie macht man das überhaupt? Wie geht das vorhanden?
Mhm.
Man fängt an, sich seine eigenen mentalen Spiele, seine Emotionen zu beobachten.
Verstehe.
Und das geht tiefer als die frühere Dekonstruktion, die erste Phase der Dekonstruktion. Die ganze Bewegung ist eben die erste Hälfte, ist immer klarere Grenzen, immer sicheres Selbstgefühl, unabhängige Selbstgefühl und dann eine stufenweise Auflösung dieser Grenzen.
Mhm.
Bis dann am Schluss man eben eine bewusste Grenzenlosigkeit erfahren kann.
Da bist du dann aber dann schon in der sechsten Stufe, die du dann auch den ganz bewusst den Unitarier nennst.
Genau. Und als Kleinkind, man wird ja geboren komplett unitar,
ja,
aber unbewusst.
Ja.
Da gibt es eine Differenzierung. Dann geschieht es, das ist ja auch die Gesellschaft und dafür Verantwortung. Man differenziert sich bis zu einem klaren, unabhängigen, Keegan would say, self-authoring, wie würde man das auf Deutsch sagen?
Selbstautorisierend.
Person zu werden, das ist im Konventionellen die höchste Stufe des Konventionellen.
Ja.
Eine rational-wissenschaftliche Haltung zum Leben. Und dann kommt diese nächste Stufe, die postkonventionale, die dann ganz langsam das wieder abbaut und sich bewusst wird, dass das alles eine Erfindung war, dass diese Grenzen Erfindungen sind.
Mhm.
Helpful.
Hilfreich.
Man braucht sie als Mensch, man könnte ja gar nicht leben oder wachsen ohne, aber doch Illusionen,
genau.
Doch nicht eigentlich so.
Mhm. Und du sprichst halt von einem Einheitsbewusstsein, das am Schluss auch wieder erreicht wird, das sich aber vom ursprünglichen, vom naiven Einheitsbewusstsein dadurch unterscheidet, dass es bewusst ist und dass es auch durch die ganze Komplexität mittragen kann. Also es ist eine Einfachheit jenseits der Komplexität und nicht vor der Komplexität.
Genau, und das ist der wichtige Unterschied, dass es auch möglich ist, weil oft Menschen, die an den very spätesten Stufen der Selbstentwicklung sind, ist eine große Verwirrung und Angst auch darum, dass alles so kompliziert ist.
Mhm.
Und man aber nicht weiß, wie man da draus kommt. Man kann noch das Loslassen noch nicht. Man versucht mit mehr Eifer zum Loslassen zu kommen, was natürlich nicht sehr gut funktioniert.
Genau. Was auch überleitet zu einer Frage, die ich die ganze Zeit schon stellen wollte, weil die im Kontext von den Leitenden Nächsten natürlich auch eine wichtige Frage ist, inwiefern spielt, und natürlich, du hast es ja eigentlich schon angesprochen, in dieser Bewusstseinsentwicklung Spiritualität letztendlich eine wichtige Rolle?
Und Ken Wilber sagt, mhm, er ist ein Conveyor-Belt, und ich glaube, das stimmt schon, das kann auch andere Menschen, die weiterentwickelt sind, können diese Rolle haben. Es gibt noch andere Sachen, aber Meditation und Erfahrung dieser Zustände, dieser höheren Zustände, scheint schon eine der wenigen Methoden zu sein, mit die Menschen helfen, sich zu differenzieren und noch eine ganz andere Perspektive einnehmen zu können. Dass wenn man das öfter macht, das wahrscheinlich schon das gewöhnliche Entwickeln im ordinären Sinn der Selbstentwicklung eben fördert. Das glaube ich schon.
In der Arbeit, die wir hier bei Enlighten Next machen, arbeiten wir ja sehr stark in zwei Dimensionen. Und das eine ist dieses Einheitsbewusstsein, das du sehr stark angesprochen hast. Und das andere würde ich jetzt genau in dem Kontext, den wir gerade besprochen haben, nennen, diese Selbstbewusstwerdung dieses Entwicklungsprozesses, den wir gerade ansprechen. Also dieser Entwicklungsprozess, dass sich Bewusstsein hier entwickelt und gleichzeitig vor dem Hintergrund dieser absoluten Einfachheit sich abspielt. Also beides gleichzeitig. Dass das auch so dieses Wechselspiel zwischen Transzendenz und Immanenz ist, zwischen dem Werdensprozess dieses Universums und dem transzendenten Urgrund, der spirituell da immer auch dahinter liegt. Ist das etwas, was du aus deiner Sicht auch so sehen könntest, oder was ist deine Perspektive auf das?
Genau, das und das eben mit ein ganz einfaches Mittel, das man auch in den Testen sehen kann, ist immer, was für Wahlen hat eine Person? Je später die Stufe, desto mehr Wahlen hat man zur Verfügung, wie man sich benehmen, denken, fühlen, was man will. Man kann das dann wählen und man kann auch von einer sehr späten Stufe wählen, mit sich als Ort gewöhnlicher Mensch zu verhalten. Ohne dass man dabei die Werte verliert, die vom Höhen her kommen, ziert sein. Und dass man da gleichzeitig, wie du sagst, nebeneinander behalte ich meinen Zeuge und ich arbeite mit meinem Ego, das geht nicht weg. Ja. Das ist immer noch da, aber ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu ihm, zu dem sort of einmaligen Selbst, weil ich eben auch das von einer Distanz jetzt sehen kann. Aber ich habe es immer noch und ich kann es sicher brauchen. Es ist ja da, um mir im Leben zu helfen. Ich muss es nicht, da habe ich vielleicht den größten Unterschied zu denen, die so sprechen mit Wörtern, wie man muss das Ego töten. Mhm. Ich glaube, was man schon modifizieren muss, ist das Selbstsüchtige, das narzisstische Tendenz des Ego. Mhm. Aber das Ego selber muss man nicht umbringen, das hat ja den bestimmten, how shall I say, the very meaning of it is to make sense of experience, even of transcendent experiences. Ja. Also auch, kannst du das vielleicht schnell übersetzen?
Ja, das, seine Bedeutung besteht darin, Sinn zu schaffen für die Existenz.
Die Bedeutung, das hört nie auf,
ja.
Zur höchsten Erleuchtung.
Genau. Ich finde, das ist auch ein sehr schöner Augenblick, wenn es für dich auch okay ist, hier das Gespräch aufzumachen und einfach mal zu schauen, was es hier auch für Fragen von den Zuhörern gibt und hier einfach die Gesprächsrunde ganz zu öffnen.
Gerne.
Schön. Wir müssen jetzt kurz umschalten, damit wir auf dem richtigen Modus sind. Ich glaube, die Leitung ist jetzt offen und wenn es jetzt Fragen gibt an Susanne Kuckreuter, jetzt wäre die Möglichkeit dazu.
Susanne, vielleicht kann ich hier was sagen. Hier ist Katrin.
Gerne.
Eine Sache, wo ich eine Verbindung sehe, weil du beschreibst da deine Arbeit, dass es sehr über Sprache geht und du wirklich auch misst die Bewusstseinsstufe des Einzelnen an dem Ausdruck der eigenen Sprache. Und die Erfahrung, die wir hier auch sehr stark machen, gerade auch an diesen Telefonaten, an diesen gemeinsamen Telefonaten, dass wir über eine bestimmte Art der Kommunikation und eine bestimmte Art von Fokus auf Bewusstsein und auf die höheren Erfahrungen, die wir machen, oder tieferen Erfahrungen, sich auch die Sprache und die Kommunikation, die wir in dieser Zeit miteinander teilen, sich entwickelt. Also meine Frage dann auch an dich, einmal die Messbarkeit durch Sprache, wo wir stehen, aber siehst du Sprache auch als Mittel, um Bewusstsein zu entwickeln?
Das ist ja das Faszinierende. Man kann sie sowohl brauchen, um zum Beispiel in gewissen Kulturen, um jemanden zu verhexen.
Also meine Frage dann auch an dich, einmal die Messbarkeit durch Sprache.
Okay, wir haben jetzt, glaube ich, jemanden dabei, der gleichzeitig den Computer, Mikrofon eingeschaltet hat und das Telefon. Darum wieder die Bitte an alle, entweder das Mikrofon des Computers einzuschalten oder das Telefon, weil sonst haben wir dieses Echo drinnen, das dann im Gespräch doch ein bisschen irritierend wirken kann. Also wenn der oder diejenige, die das jetzt beides offen hat, einfach eines, entweder das Telefonmikrofon oder das Computermikrofon schließt. Ich glaube, das ist mittlerweile geschehen. Danke. Das ist immer wichtig zu erwähnen, weil man es leicht vergisst. Okay, Susanne, jetzt entschuldige die Unterbrechung.
Ganz symptomatisch für die Sprache, wie sie eben abhängig ist von Medien, sei das, wenn wir zusammen sind, die Luft, über die die Sprachwellen gehen oder mit diesen komplizierten Technologien, alles das spielt auch mit hinein. Und kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle, besonders in internationalen Telefongesprächen, da, wenn wir auch das gleiche Wort brauchen, können wir ganz andere Sachen dabei meinen. Wo wir denken, wir verstehen den anderen, wenn er weil er ein Wort braucht, das wir auch brauchen. Oder und doch meinen wir was ganz anderes damit. Und dann gibt es das Positive, man kann durch Sprache. Wie hat der Buddha gelehrt seine Studenten? Er hat ihnen Geschichten erzählt.
Mhm.
Durch die Sprache.
Mhm. Ja.
Man kann eben auch Böses tun mit der Sprache.
Absolut.
Es hat diese ganzen, alle Möglichkeiten drin. Man kann einem Kleinkind ein Schlafliedchen singen.
Ja.
Oder man kann jemanden verdammen mit Worten.
Exakt. Schön, jetzt schauen wir, ob wir vielleicht am Anfang gibt es immer so diese Schwelle, wer die erste Frage hier stellt, vielleicht können wir jetzt diese Schwelle hier überschreiten und vielleicht gibt es ja einen ersten Fragesteller oder eine erste Fragestellerin.
Hallo?
Ja.
Hallo?
Hallo, also hier ist Sonja, Susanne von der DIA.
Oh, hi Sonja, deine Stimme kenne ich.
Das ist schön, dich zu hören. Meine Frage ist, deiner Erfahrung nach, wie verändern sich die unteren Entwicklungsstufen mit, wenn wir zu höheren Stufen voranschreiten? Also ich habe mich in der letzten Zeit viel mit dem Aurobindo beschäftigt und der sagt ja, sozusagen, wenn wir zu etwas höherem emporsteigen, werden die unteren Ebenen mit transformiert. Und du hast ja auch gesagt, dass das Ego nicht verschwindet, sondern dass die Selbstsucht sozusagen ausgemerzt wird oder sowas. Also von der höheren Ebene aus. Das würde mich interessieren, wie weit du da in deinen Forschungen was rausgefunden hast, was sich da verändert.
Ich habe mich speziell auf das gefragt, aber ich sage es nochmal, was ist genau die Frage, die dich beschäftigt?
Wie, wenn wir eine höhere Stufe von Entwicklung erreichen, also wie wir zum Beispiel die Ebenen, die wir haben, also Körper, Gefühl, Geist oder Verstand, Vernunft, besser nutzen können von der höheren Ebene. Das heißt, wir sind nicht mehr die höheren, meinetwegen der Verstand ist nicht mehr so gefangen durch Gefühl und die Überlebensbedürfnisse, sondern wird überhaupt erst frei, wenn wir zu höheren Ebenen kommen und diese Angst nachlässt.
Da genau, das wäre auch so, wie ich das sehe, je später die Entwicklung, desto mehr kann man von allen, Sources.
Als Ressource.
Ja, von allen Möglichkeiten, von Träumen, vom Körper, vom Gedanken von überall her, von innen und von außen, kann man das ja dann brauchen zum Leben. Während an frühen Stufen ist dieser Radar, der diese Information aufnehmen würde, ganz noch grob, glaube ich, fein differenziert. Und der sieht dann das gar nicht. Oder wenn wir denken an die scharfen Trennungen, von denen ich gesprochen habe, an der Stufe 4, wo alles ganz klar abgegrenzt ist, das braucht man ja, um Wissenschaft zu treiben. Man muss da die Variablen definieren und sagen, das ist, was es ist und nicht das andere. Aber das gibt dann, habe ich den Anfang des Satzes verloren. Hilfe!
Ich habe das, glaube ich, so verstanden, dass wir das Potenzial, was da angelegt ist auf den ganzen Leben, erst wirklich nutzen können, weil es dann frei wird, ne?
Genau. Je später die Stufe, desto freier und desto weniger wird, da muss man da eben verteidigen. Es ist ja dann vollkommen klar, dass man ambivalent ist über gewisse Dinge. Das ist nicht etwas, was einem jetzt, dass man versuchen muss zu lösen. An späteren Stufen ist das so, wie es eben ist. Man kann gleichzeitig komplett konträre Gefühle haben zum gleichen Menschen und zur gleichen Zeit. Und das stört einem dann nicht mehr. Das ist einfach so. Das ist, ein Mensch zu sein bedeutet, dass wir diese Erfahrungen haben.
Ja, vielen Dank und bis bald in Frankfurt oder Köln.
Köln, glaube ich, diesmal.
Ja, in Köln, ja.
Das ist vielleicht auch der gute Zeitpunkt, das Seminar von Susanne Kuckreuter hier anzukündigen, weil die Susanne wird im Herbst in Deutschland sein und wird eben in Köln hier ein Seminar halten. Das heißt, für diejenigen von euch, die Susanne auch in Natura sehen wollen, es gibt die Gelegenheit dazu und wir haben auch das Datum.
Ja, es sind sogar zwei Seminare. Das ist am 2. Oktober wirst du, Susanne, über Erwachsenenentwicklung sprechen. Also in Köln, wie du schon gesagt hast, 2. Oktober für alle gleich hier zum Mitschreiben. Und am 3. bis 4. Oktober, also so ein ganzes Wochenende, zwei Tage, zu dem Thema Leadership Maturity. Polaritätsmanagement als postkonventionelles Führungsinstrument.
Und für diejenigen von euch, die sich dafür interessieren, das ist online leicht nachzusehen, wenn Sie auf die Webseite von der Deutschen Integralen Akademie geht, die eigentlich die Integrale Akademie heißt, also die Integrale Akademie, in Google eingibt. Dort findet ihr die Daten und könnt euch auch anmelden und nähere Details erfahren. So, gibt es jetzt noch weitere Fragen und Anregungen? Das war ja ein spannender Auftakt. Und mal sehen, ob es jetzt noch Leute gibt, die hier noch weitere Fragen an die Susanne haben.
Ja, hallo, hier ist Andrea.
Hallo.
Hallo, Andrea. Hallo, Susanne. Susanne, ich wollte Sie fragen, Sie kennen uns. Ich war schon mal bei dir auf einem Seminar, bei Lilian Johnson in Augsburg.
Und
das ist schon ein paar Jahre her. Ich finde es total toll mit dem Test, also ich komme auf das Toskana-Retreat und ich hoffe, dass wir da deinen Test auch machen dürfen. Also ich finde es total spannend, wie die Sprache zeigt, wo das Bewusstsein steht, oder ich finde es super.
Schön, dann, es gibt ihn auf Deutsch und er steht euch zur Verfügung, wenn ihr Interesse habt.
Ja, auf jeden Fall, total gerne.
Okay.
Super. Was ich noch sagen wollte, zu meiner Erfahrung eben auch mit diesem Zeugebewusstsein, dass es wirklich so ist, aufgrund dieses Zeugen und dieses Beobachtens fallen immer mehr Sachen eigentlich auf. Also mir zwischenmenschlich oder auf verschiedene Bewusstseinsebenen, und dadurch ist auch immer dieses Lernen dann da. Also es rückt immer mehr so in den Vordergrund auf diesem Radar.
Und da sieht man mehr und man sieht auch das größere Bild und kann dann wieder davon wegstehen und statt in den Details zu verlieren, eben wieder einen Schritt rückwärts zu nehmen und sagen, das Ganze sieht so aus, wie schön, all diese Details, all diese wunderbare Vielfalt, und gleichzeitig ist da ein Gefühl inner Ruhe und Freude
in
der Vielfalt. Aber man wird dann nicht mal damit verwirrt.
Was mich noch interessieren würde, weil Andrew Cohen ja auch mit dem evolutionären Impuls arbeitet. Wie siehst du das? Wie entsteht dieser Impuls? Also ich stelle mir oft die Frage, woher weiß ich denn? Was möchte Gott, was möchte der Impuls?
Ich weiß auch nicht, was er will und wer er ist oder das ich, es ist, das hat man. Einfach wenn man die Geschichte der Menschheit schaut, sieht man da was passieren. Man sieht es auch jetzt mit der neuen Technologie als einen Lebenszustand, wie würde man das sagen, a life situation, dass da Dinge sich entwickeln, die wir offenbar genetisch und innerlich das bereit sind, entwickeln zu können, dass da wirklich ein Drive, wie sagt man Drive?
Antrieb.
Ja, ist zu einer Verfeinerung, zu einer Erhöhung, zu einer Vereinigung auch mit anderen, dass das eben nicht nur individuell sein muss, aber es gibt ja auch noch größere Arten des Zusammenseins, wo die einzelnen Menschen wie die, wie sagt man, Facetten eines Diamanten sind. Das ist ein Diamant, aber das sind verschiedene Sparks, Glimmer,
Funken.
Wie sagt man diese
Funken.
Sachen?
Funken.
Funken. Jeder ist ein Funke, der funkelt anders als die anderen, aber sie können das nur, weil sie ein Ganzes sind.
Genau. Okay, wir sind jetzt auch in der Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Ich glaube, für eine Frage hätten wir noch Zeit, wenn sich noch jemand melden möchte.
Hier ist Anne aus Berlin.
Hallo Anne.
Hallo. Ich hätte mehrere Fragen. Ich nehme jetzt einfach die wahrscheinlich am kürzesten zu beantworten ist. Was mich interessieren würde, Susanne, ob in diesen Studien, die du da anstellst, ob es auch die Überlegung oder eventuell tatsächlich schon umgesetzt Studien gibt, wo man schaut, was bei diesen höheren entwickelten Bewusstseinsebenen, wie das Gehirn darin funktioniert oder ob es da andere Strukturen gibt oder ob da sozusagen das Gehirn anders benutzt wird, das finde ich unglaublich spannend.
Da gibt es in tatsächlich Forschungen, die ongoing sind. Da habe ich eigentlich, da bin ich bei einer ein bisschen dabei, die in Köln gemacht wird und der Universität am Jülich, glaube ich, da haben sie so ein Gehirn, so ein ganz kompliziertes Instrument, das Hirnwellen, und ich weiß nicht einmal, wie das heißt auf Deutsch, aber die heutigen technologischen Mittel, die wir haben, eben Gehirnfunktionen gleichzeitig mit Stimulus, die von außen kommen, zu testen und zu sehen, was da passiert. Oder jemand, der meditiert und dann nicht meditiert, wie das Gehirn anders aussieht, das gibt es schon. Aber man hat noch nicht sehr viele Resultate von diesen Forschungen. Die sind sozusagen alle in den Anfängen. Natürlich möchten wir wissen, weil wir auch wieder glauben, dass der Mensch als Ganzheitliches, dass diese Dinge einander beeinflussen. Die innere Entwicklung und was passiert im Gehirn. Wir wissen sicher, dass bis vor kurzem hat man gesagt, ja, mit dem Alter, das Gehirn, die Gehirnzellen sterben nur. Es gibt immer weniger, und jetzt wissen wir, dass man bis in so ein Alter noch neue kreiert, an neue Verbindungen und neue Synapses, und dass das, wenn man das Gehirn braucht, das hat schon, das ist ein wichtiger Teil, das ein Teil, der mich persönlich, wo ich mich nicht damit beschäftige. Ich beschäftige mich jetzt viel mehr einfach mit dem bisschen, was ich glaube, ich habe verstanden oder erfahren durch diese vielen Jahre, das mit anderen zu teilen, statt neue Forschungen selber zu treiben und andere zu unterstützen, die forschen.
Ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Und herzlichen Dank für deine Zeit, Susanne. Das war wirklich ein sehr bereicherndes Gespräch und wir sind, glaube ich, alle sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die Anstrengung unternommen hast, dich deiner deutschen Sprache wieder zu erinnern und uns mit dem Austausch auf Deutsch zu führen. Das hat uns sicher sehr geholfen. Und es ist einfach sehr spannend zu hören, dass es einfach Menschen wie dich gibt, die wirklich versuchen, diese Bewusstseinsstrukturen wirklich auch ernsthaft zu erforschen und hier Forschungsergebnisse vorlegen, die man auch nicht so leicht von der Hand weisen kann, um zu sehen, dass Bewusstseinsevolution wirklich eine Realität ist und dass es wirklich, auch wie du gerade in deinem letzten Teil gesagt hast, etwas ist, dass man, indem man sein eigenes Bewusstsein und sein Hirn gebraucht, es bis ins Alter weiterentwickeln kann.
Das ist das schöne, hoffnungsvolle Message von dem ist, ja, dass wir können und dass es immer reicher geht und dass man sozusagen nie am Ende ist, solange man noch einen Atemzug hineinnimmt und ausatmet, gibt es da noch possible Möglichkeiten.
Das ist schön. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Susanne. Und einfach das eine Wort, was du ganz am Anfang reingebracht hast, wie du dich beschrieben hast, Neugierde. Und ich glaube, wir sollten uns alle diese Neugierde in diesem Bewusstseinsprozess bewahren, um hier diesen Prozess miteinander vorwärts zu bringen.
Wunderbar, eine kindliche, freudige Neugierde, ja.
Genau so.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke, Susanne.
Und danke auch an alle fürs Dabeisein.
An alle.